Hart gecheckt wird euch präsentiert von Prechtl. Regional einkaufen und genießen. Deine Supermärkte in der Region Rosenheim.
Hart gecheckt. Der Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Präsentiert von der OVB Sportredaktion.
Servus, liebe Eishockey-Freunde. Auch in der Sommerpause wird hart gecheckt. Der Podcast der OVB Sportredaktion rund um die Star Bulls macht keine Pause, sondern macht weiter. Und zwar diesmal mit der 106. Ausgabe. Und unser Gast heute ist einer, der leider nicht mehr lange bei den Star Bulls sein wird. Aber er hat einiges zu erzählen, weil er war bei den Star Bulls Rosenheim eigentlich in einer ganz spannenden Phase. Und zwar 3 Jahre lang. Und deswegen freut es uns sehr, dass er unser Gast ist. Herzlich willkommen, Maximilian Berger. Das Wort noch ist ja heutzutage sehr wichtig in der Medienlandschaft. Noch Geschäftsstellenleiter bei den Star Bulls Rosenheim. Servus und schön, dass du da bei uns bist.
Servus, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen. Freue mich, ein bisschen was erzählen zu können.
Ja, da freuen wir uns richtig drauf. Und wenn ich sage wir, dann meine ich nicht nur mich, Thomas Neumeier, sondern auch meinen Kollegen aus der OVB Sportredaktion, Marinus Obermeier. Servus, Marinus.
Servus, Thomas. Grüß euch.
Und wir behalten unsere Tradition bei, Max. Es ist immer so, dass derjenige, der zum ersten Mal bei uns zu Gast ist, sich mit ein paar persönlichen Worten selbst vorstellt.
Machen wir gerne. Ja, ich bin 27 Jahre alt, bin jetzt seit 5 Jahren im Eishockey, bin als Fan ins Eishockey gekommen, habe dann die Leidenschaft dazu entwickelt, damals in Memmingen. Bin dann über mein Studium finalisiert in das Eishockey-Business reingerutscht und seitdem drin gefangen und komme nicht mehr wirklich weg. Hab aber vom sportlichen Background her eigentlich einen Fußball-Background. Hab selber Fußball gespielt und war auch Trainer. Und hab dann gedacht, nee, Fußball catcht mich nicht mehr so, wir machen den Wechsel in eine andere Sportart.
In eine rasantere Sportart.
Ja.
Gut, Marinus, wir sind ja auch vom Fußball her mit aufgewachsen, aber bei uns ist es ja auch so, dass uns Eishockey immer gefangen hält.
Ja, also in Rosenheim, glaube ich, selbstverständlich ein bisschen.
Ja, wie du sagst, du bist in Wemmingen mit aufgewachsen, da ist Eishockey am Hühnerberg ein wichtiger Faktor, und wobei Fußball auch ganz, ganz ordentlich spielt. Regionalliga?
Genau, Regionalliga waren eigentlich immer so auch dann mal zwischenzeitlich relativ hoch angesehen sportlich in Memmingen, wobei man im Grunde genommen, glaube ich, schon sagen kann, dass Memmingen eine Eishockeystadt ist. Mhm. Also der Fußball setzt sich nicht so richtig durch, hört man auch immer wieder mal die ein oder anderen Probleme, die beim Fußball auftreten. Und das Eishockey macht es eigentlich wirklich, ich verfolge es natürlich immer noch, sehr solide die letzten Jahre, auch jetzt durch die Rückschläge, die sie ja leider hinnehmen mussten, aus der finanziellen Sicht, aber nichtsdestotrotz, also jetzt speziell mit dem Aufstieg, wo, glaube ich, niemand so richtig mit gerechnet hat, machen sie schon eine sehr, sehr gute Arbeit dort.
Ja. Fußball, das schöne Sportgelände, ich kenne es, weil ich selbst mit meinen Jugendmannschaften des Öfteren dort gespielt habe. Aber das Eisstadion hat auch was, auch wenn das jetzt, ja, man kennt ja die neuen Stadien, man kann sie jetzt schon mal vorwegnehmen, du wechselst ja zu Düsseldorf EG, das ist ja mal ganz ein anderes Eisstadion, aber so der Hühnerberg, irgendwie hat er was, gell?
Ja, definitiv, also es hat halt noch so einen Charme, es ist eigentlich ähnlich, wie es ja auch in Rosenheim ist, also obwohl jetzt natürlich in Rosenheim noch mal ein bisschen mehr Moderne im Stadion herrscht, wie jetzt in Memmingen, aber diese Verbindung aus modern, aber auch das Alte aus der Historie raus, dass dieser Charme erhalten bleibt, dann auch, dass die Fankulturen erhalten bleiben und sich das im Stadion widerspiegelt, das ist schon was, wo man, glaube ich, wirklich stolz drauf sein kann und jetzt nicht mehr so normal ist, wie du ansprichst, wenn man ein Stadion heutzutage baut, dann ist es einfach modern, Betonbunker mehr oder weniger, und dann geht da halt sehr viel Charme verloren auch einfach.
Das ist ja das, was wir am Rosenheimer Stadion eigentlich auch noch so lieben, Marinus, weil es ja immer noch steile Stufen, es ist immer noch laut, es ist immer noch ein bisschen kalt, also es ist jetzt keine Arena, oder?
Nein, das ist wirklich allein die hohen Stufen beziehungsweise die steilen Stehplätze, das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, in Deutschland. Und wenn das wegfallen würde, ich glaube, das würde man sehr stark vermissen.
Aber jetzt hat man quasi Tradition und Moderne damit vermischt. Und vielleicht reden wir auch noch drüber. Du hast ja einiges erlebt, was im Stadion so passiert ist. Die Sommerpausen eigentlich immer auf einer Baustelle verbracht. Und auch das ist mit Sicherheit ein Teil deiner 3 Jahre in Rosenheim.
Werbung!
Servus Marinus, Sommerzeit ist Grillzeit. Was legen wir uns dieses Wochenende vom Prechtl auf den Rost?
Servus Marco, mein Tipp, die Nebraska Steakhüfte oder saftige Holzfällersteaks. Und für die Fischfans gibt's die fertig marinierte Dorade Rosmarin. Absolute Top-Qualität.
Richtig stark wird auch Donnerstag, der 25. Juni, da feiert der brandneue Prechtlmarkt in Oberaudorf endlich seine riesige Neueröffnung.
Absolut. Und um diesen Meilenstein im Inntal schon jetzt zu feiern, läuft aktuell das große Prechtl-Regionalquiz bei unserem Partner Radio Charivari. Täglich Radiohören, per WhatsApp Mietmacher und 50€ Gutscheine oder die dicken Hauptpreise Obrammer.
Und für den Eröffnungstag in Oberaudorf habe ich noch den absoluten Gamechanger als Geheimtipp, den ihr nur auf Hartgecheckt zuerst hört. Die ersten 150 Kunden bekommen bei ihrem Einkauf im Prechtl Oberaudorf ein Sixpack Auerbräu Hell komplett gratis dazu.
Und mit die Gutscheine aus dem aktuellen Flyer gibt's sogar nur gratis Nussschnecke in der neuen Bäckerei oder 2 Wiener an der Wursttheke geschenkt. Besser kann man eigentlich nicht starten.
Also Leute, nix wie hin am Donnerstag, 25. Juni zur Prechtl Neueröffnung in Oberaudorf.
Bei Prechtl. Da geht's mal gut.
Werbung Ende.
Jetzt wenden wir uns aber kurz einmal noch dem normalen Kader zu, wobei das ja auch noch dein Geschäft ist. Abwicklung von den Transfers, letztlich die Vertragsgeschichten. Marinus, jetzt hat 3 Personalentscheidungen bei den Star Bulls in den letzten Tagen gegeben. Fangen wir mal chronologisch. Tobias Beck. Beck ist weg. Das Wortspiel wollte ich eigentlich nicht hören, weil Eigengewächs ist immer schön, wenn es in Rosenheim ist. Aber es hat sich fast abgezeichnet, oder?
Ja, ich glaube, für Hermes ist da der richtige Schritt. Er ist jetzt aus dieser U24-Regel raus nächste Saison. Ob er sich dann durchsetzen könnte in der DL2, ich glaube, er hat das Potenzial. Aber ich glaube, für ihn ist wirklich das Richtige, nochmal diesen Schritt zurückzumachen, in der Oberliga nochmal Anlauf zu nehmen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn er sein Potenzial wirklich entfacht, dann werden wir ihn wieder in der DL2 sehen irgendwann.
Ja, unbedingt. Also wenn er gespielt hat, finde ich, dass er seine Aufgabe grundsolide erledigt hat. Und ich, egal an welcher Seite dass er gespielt hat oder auch als Stürmer. Und ohne groß rumzuzicken, hat Stürmer gespielt, hat Verteidiger gespielt. Immer seine Aufgabe gemacht. Und ich glaube, so solide Spieler wünscht sie eigentlich auch jeder Trainer und deswegen gut jetzt für ihren Spielzeit zu sammeln, vielleicht Special Teams mitzumachen in der Oberliga. Vielleicht schafft er ja auch einen Aufstieg. Ist ja bei einer ambitionierten Mannschaft.
Wir hoffen nicht.
Du bist jetzt kein Hannover Scorpions-Fan, ich weiß. Lass dich raushören. Aber Lorbiger Tobi Beck, da ist einer wünschen. 2. Personalentscheidung. Luis Müller ist jetzt offiziell der 3. Torhüter, wobei er das ja eigentlich die halbe Restsaison schon in der vergangenen Saison war. Ja, es ist immer gut, glaube ich, wenn man da ein Eigengewächs noch hat, das man raufziehen kann. Und die Arbeit mit Mika Tarvainen könnte natürlich nochmal einen großen Sprung für Luis Müller bedeuten.
Ja, ihm wird ja immer nachgesagt, dass er viel Talent hat. Ich hoffe, dass man das auch in der ersten Mannschaft mal, dass er das mal unter Beweis stellen darf. Auch wenn es nur jetzt in der Vorbereitung ist zum Beispiel. Aber bin guter Dinge. Torhüter war Rosenheim, hat Rosenheim noch nie ein Problem gehabt. Und er ist ein talentierter Junge und ich freue mich wirklich, dass er die Chance kriegt.
Okay, und dann die 3. personelle Entscheidung. Das ist dann jetzt die 3. Ausländerposition. Jordy Bellerive kommt, hat sich ja schon angedeutet und jetzt ist er endlich da oder jetzt ist endlich alles entschieden. Ein Mittelstürmer haben sich ja, glaube ich, viele Fans gewünscht. Du durchforstest die Foren ja auch immer wieder mal. Das war so, glaube ich, der große Wunsch der Fans, dass auch ein Mittelstürmer kommt.
Ja, war ja klar, dass noch einer kommen muss. Ja. Also die Stelle war ja noch offen. Bellerive kann auch Flügel spielen. Hat er jetzt letzte Saison auch hin und wieder gemacht. Also wieder so ein Spieler, der flexibel einsetzbar ist, es liebt Jaria. Von dem her bin ich gespannt, was er mit ihm vorhat.
Und der Spieler, der in Nordamerika außerhalb der Nachwuchszeit ausschließlich in der AHL gespielt hat und so einen haben wir in Rosenheim bis jetzt auch selten gehabt.
Absolut. Also man kann gespannt sein, ob er das auch in Deutschland zeigen kann.
Wir haben uns ja ein bisschen durchgeforstet, wenn man so Bilder nach ihm sucht von den Agenturen, Da sieht man zu 75% Bilder, wo er in Faustkämpfen verwickelt ist.
Ja, so einer fällt halt. Schauen wir mal, wie oft er dann wirklich die Handschuhe fallen lässt. Aber
ist es also ein bisschen eine Reaktion auf das, was immer nachgesagt wurde, dass Rosenheim im Viertelfinale manchmal ja immer zu brav war?
Ja, das habe ich glaube ich schon mal gesagt. Jari analysiert ja die Saison und sucht sich dann die Schwächen raus. Und das war auch eine Schwäche. Mhm. Jetzt 2 Jahre hintereinander leider. Und ich glaube, das ist definitiv die große Reaktion darauf, ja.
Dann ist eigentlich der Sturm jetzt komplett. Es sei denn, es gibt vielleicht noch irgendwas in der Nachfolge von Tobias Beck, dass vielleicht ein Stürmer nach hinten rückt und vielleicht noch ein Stürmer kommt. Das, glaube ich, bleibt ja noch offen. Und es kommt natürlich noch ein Kontingent Verteidiger. Aber der Stables-Kader für die neue Saison schaut ganz gut aus.
Ja, also ich bin absolut überzeugt. Bin gespannt, was Jari damit anstellt. Bin gespannt, ob sie es aufs Eis kriegen dann. Die PS, sagt man immer so schön. Aber ich bin guter Dinge eigentlich, dass wir wieder eine gute Rolle spielen werden.
Weil der typische Jari-Satz, auch die anderen schlafen nicht.
Ja, und es gibt keine leichten Gegner.
Aber damit hat er ja recht. Also wenn man sieht, welche Kontis Dresden verpflichtet, welche Kontis das Kassel verpflichtet. Der Kader von Düsseldorf schaut auch ganz gut aus, Max. Auch ansonsten sind noch der ein oder andere Verein da, der sich ganz gut entwickelt. Es scheint nur mal eine Schippe raufzugehen in der DEL2.
Ja, das ist ja schön. Also es ist fürs Eishockey schön, wenn sie die Standorte weiterentwickeln. Es ist für die Fans natürlich super, wenn man immer enge Spiele hat, wenn man spannende Spiele hat, anstatt wenn wirklich irgendwie ein paar Teams wirklich abgeschlagen hinten drin sind. Mag ja keiner sagen. Also, solange Rosenheim nicht hinten drin ist, ist mir das recht, dass die anderen auch aufrüsten.
Okay. Ja, Max, du bist seit 5 Jahren in der DEL2 jetzt dabei. Ich denke mal, du kannst das bestätigen, dass die Liga eigentlich von Jahr zu Jahr stärker wird.
Ja, also es ist definitiv so. Das sieht man wirklich. Also sei es an der Qualität der Spieler, natürlich auch monetär gesehen, logisch. Mhm. Aber das kommt ja zwangsläufig mit der Qualität, weil Qualität möchte ja auch bezahlt sein. Und man sieht es wirklich Jahr für Jahr. Ich meine, wir haben jetzt letztes Jahr, wenn wir uns die Stables anschauen, reden wir darüber, dass man 99 Punkte in der Hauptrunde erreicht und ist aber in Anführungszeichen nur Dritter.
Ja.
Also das hätte vor Jahren, wäre das unvorstellbar gewesen. Da wärst du mit der Anzahl an Punkten wahrscheinlich mit Abstand Erster gewesen.
Ja.
Das sieht man einfach Jahr für Jahr, diese Tendenz. Und es wird wahrscheinlich auch immer weiter nach oben gehen. Man sieht es aber genauso, dass es auch nach unten hin die Lücke größer wird. Also ja, das ist die einzige Gefahr, die ich ein bisschen darin sehe, dass dieser Abstand zwischen oben und unten einfach deutlicher wird. Was natürlich für die Mannschaften, die sich oben bewegen, super ist, weil die dann grundsätzlich mal mit einem Abstieg nichts zu tun haben sollten. Für die Mannschaften, die natürlich unten drin stehen, ist es dann aber eher schwierig, sich da rauszukämpfen. Aber das ist der Sport. Ich meine, das gehört einfach dazu.
Sieht man ja, dass Rosenheim in der ersten Saison, wo es ja dann um einen Klassenerhalt gegangen ist, über 70 Punkte gehabt hat und die Pre-Playoffs verpasst hat. Damit wärst du jetzt locker drin gewesen.
Genau, richtig. Also das haben wir damals auch gesagt, in dem Jahr, wo wir das erste Mal wieder in der DL2 waren, dass es eigentlich irre war mit der Saison, die wir dann auch Gott sei Dank mit dem super Endspurt, den wir hingelegt haben, der uns ja dann auf die Position gebracht hat, die wir dann am Ende hatten. Haben wir auch gesagt, das ist eigentlich völlig verrückt, dass du mit über 70 Punkten in die Playdowns musst. Also ja, wir haben es ja zum Glück dann geschafft, direkt in der ersten Runde. Ja, es war trotzdem sehr, sehr verrückt, wie die ganze Saison abgelaufen ist.
Also wie gesagt, in der jetzigen Saison wärst du ja ganz locker in den Pre-Playoffs gewesen.
Ja.
Und zeigt man eigentlich auch schon, wie damals, wie stark die Rosenheimer Mannschaft damals schon auch war. Ja, das ist ja jetzt 3 Jahre vom Aufstieg her. Du hast das alles miterlebt. Hast du auch eine Veränderung in der Erwartungshaltung von den Fans? Du bist ja oft der erste Ansprechpartner in der Geschäftsstelle, wenn die Fans kommen, wenn es um Dauerkarten geht und so weiter. Hast du da höhere Ansprüche jetzt mit diesem dritten Platz jetzt auch wieder und so weiter alles erlebt?
Ich meine, natürlich war es so, als ich angekommen bin, das war ja direkt nach dem Aufstieg.
Du warst wahrscheinlich eine Riesen-Euphorie,
genau, da
mitbekommen,
die,
oder?
War die Euphorie riesig, war... Die ganze Stadt stand im Endeffekt auf dem Kopf und jeder hat über Eishockey gesprochen, was immer noch so ist, aber zu dem Zeitpunkt war es einfach extremer. Dann hatten wir eigentlich in unseren Augen ein super Jahr, weil natürlich wäre es deutlich angenehmer gewesen, hätten wir den Sprung in die Pre-Playoffs noch geschafft. Aber nichtsdestotrotz war es eine super Saison am Ende des Tages. Ja. Dann hast du dich ja stetig gesteigert. Du bist in die Playoffs gekommen als Hauptrundensechster, meine ich, im zweiten Jahr. Und jetzt als Hauptrundendritter wieder in die Playoffs. Natürlich bist du zweimal im Viertelfinale ausgeschieden. Das ist das Einzige, glaube ich, was man jetzt aktuell, um auf deine Frage zurückzukommen, so ein bisschen raushört und spürt und auch natürlich die grundsätzliche Idee des Vereins ist. Also man will ja nicht im Viertelfinale ausscheiden, sondern es soll schon auch gern mal weitergehen. Mhm. Und das ist so, glaube ich, das Einzige, was man aktuell, wenn man jetzt auf eine Anspruchshaltung oder Erwartung blickt, dass es einfach mal weitergehen soll wie das Viertelfinale.
Ja. Ich kann es an uns feststellen. Also wir reden ja tagtäglich mehrmals über Eishockey, auch jetzt in der Sommerpause, wenn dann die Spiele sind und wenn die Saison läuft, natürlich umso mehr. Da ist das natürlich auch unser Hauptthema in der Redaktion. Ich meine, das erste Mal Viertelfinale ist ja dann super gewesen. Dann spielst du gegen Dresden, starke Mannschaft, die sogar noch später Meister geworden ist. Beim zweiten Mal Regensburg war natürlich unsere Erwartungshaltung schon auch nochmal ein bisschen anders und das merkt man natürlich und ihr habt das ja von den Fans natürlich hautnah und live mitbekommen. War dann so die Enttäuschung jetzt, nachdem es gegen Regensburg raus ist, größer als nach dem Jahr davor Dresden?
Weiß jetzt gar nicht, ob es wirklich direkt eine größere Enttäuschung war. Ich glaube, dass viele natürlich dachten durch den Platz 3 der Hauptrunde, dass man es dieses Jahr einfach weiter schafft. Und die Mannschaft hat ja auch deutlich bessere Leistungen gezeigt als im Jahr zuvor. Das muss man ja sagen, sonst wären wir auch nicht auf dem Platz 3 am Ende der Hauptrunde gestanden. Aber dass die Enttäuschung direkt größer war, hätte ich jetzt nicht so empfunden. Also ich glaube auch intern, natürlich waren wir schon ein bisschen gekränkt, weil wir uns einfach anderes erwartet haben. Also wir wären schon gerne ins Halbfinale gekommen und ich glaube, wäre auch machbar gewesen gegen Regensburg. Also es war jetzt ja nicht so wie im Jahr davor gegen Dresden, wo man einfach, muss man ja ehrlich sagen, keine Chance hatte. Und Regensburg wäre schon schlagbar gewesen. Deswegen war die Enttäuschung vielleicht ein bisschen größer, ja, aber jetzt nicht massiv, würde ich einschätzen. Also das hat sich im Rahmen gehalten.
Dann kommen wir mal zu dir. Deiner Person. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt. Du bist in Memmingen mit aufgewachsen, in Ulm geboren.
Genau.
Soweit ich das mitbekommen habe und in Memmingen aufgewachsen. Eishockey in Memmingen ist wieder aufgestiegen. Ist jetzt für dich geht es ja auch wieder nach Memmingen dann zum beruflich jetzt einmal. Ist jetzt auch der Gegner der Star Wars und der DEG. Wie hast du den Aufstieg miterlebt?
Also ich verfolge es natürlich die ganze Saison über, also tatsächlich auch, wenn wir Spiele haben jetzt Starbucks-technisch, also egal ob heim oder auswärts, dann bin ich eigentlich immer online im Ticker und schau bei Memmingen, was gerade passiert. Also ich verfolge es ja eigentlich die ganze Saison über, natürlich aus zeitlichen Gründen lässt sich jetzt nicht so oft vereinbaren, dass man dann wirklich auch mal ein Spiel vor Ort anschaut, aber ich habe dann in der Finalserie dadurch, dass wir natürlich nicht mehr im Spielbetrieb waren, die Chance gehabt, einmal in Deggendorf zu sein und dann auch beim finalen Spiel, wo sie aufgestiegen sind, in Memmingen. Ja, also es war super. Es war jetzt der dritte Aufstieg, den ich sozusagen mit Memmingen mitgemacht habe. Ist einfach Weltklasse. Also überall, die Leute sind in Ekstase. Also die ganze Stadt war auf einmal im Eishockey-Fieber, was so davor auch nicht wirklich in Memmingen der Fall war. Also es ist trotzdem eine Eishockeystadt, aber da war es jetzt nochmal extremer, dass Leute, die zuvor eigentlich keine Berührung mit dem Eishockey hatten, auch zum Eishockey gegangen sind oder dann auch bei der Meisterfeier vor Ort waren. Also da war der ganze Marktplatz voll und es ist schon eine sehr große Euphorie jetzt vorhanden in Memmingen. Man kann nur hoffen für den Standort, dass sich das fortträgt und dann auch am Ende des Tages aufs Eis überschlägt und sie eine vernünftige Rolle in der Liga spielen können.
Ändert sich jetzt die Hierarchie im Allgäu? Es geht mit einem Jahr, glaube ich, noch nicht so schnell, oder?
Ja, es ist jetzt, glaube ich, wäre zu schnell oder zu voreilig, das jetzt so zu sagen. Die Memminger werden sich wahrscheinlich wünschen oder hoffen, dass es irgendwann der Fall ist, dass man den Nachbarn aus Kaufbeuern überholt. Natürlich, ligatechnisch ist es jetzt erstmal der Fall, aber das muss man sich, glaube ich, erst über die nächsten Jahre anschauen. Ich meine, Kaufbeuren wird jetzt auch das Ziel verfolgen, dass sie wieder in die DL2 zurückkommen. Sollte das der Fall sein, Und selbst wenn Memmingen drin bleiben sollte, sehe ich persönlich doch noch Kaufbeuren ein bisschen größer an als Memmingen vom Eishockey her. Ja. Aber man weiß nie, was passiert. Also die nächsten Jahre kann sich da bestimmt was entwickeln in der Hierarchie sozusagen.
Ja, vor allem, ich habe das Gefühl, dass Kaufbeuren fast schon eine bessere Mannschaft hat, als wir in der letzten Saison in der DL2. Wenn man so schaut, Andrew Jogan ist jetzt da dort. Also genial.
Ja, na, also machen eine sehr gute Arbeit aktuell, was man so mitkriegt von den Spielertransfers zumindest. Die werden, schätze ich, relativ viel daran legen, direkt wieder aufzusteigen. Und man kann nur hoffen für jetzt auch aus Rosenheimer Sicht, dass ein Standort wie Kaufbeuern wieder aufsteigt, ja. Weil, braucht man nicht drüber reden, es ist deutlich angenehmer nach Kaufbeuern zu fahren, wie zum Beispiel nach Hannover.
Ja. Womit wir wieder bei dir waren, Marinus. Ja, Andrew Jürgen in der Oberliga ist ja fast verschenkt, oder?
Ja, weiß jetzt nicht.
Oder wird's der 100-Punkte-Mann?
Wie er letztes Jahr noch gespielt hat, wie fit er noch ist, aber klar vom Namen her, Top-Spieler, wahrscheinlich einer der besten, der jemals da in der Oberliga gespielt hat.
Ja. Wie schätzt du Memmingen als Aufsteiger? Immerhin haben sie ja mit den besten jungen Torwart aus der Oberliga mitgenommen, haben mit Michael Bitzer Verstärkung aus der DL bekommen, setzen jetzt den Kader so zusammen. Es bleiben ja auch einige Stützen der letzten Jahre mit Homiakovs und so weiter. Ludwig Nierschl kommt, auch einer der Topscorer in der Oberliga. Interessante Mannschaft, denke ich jetzt mal.
Ja, als Aufsteiger natürlich immer die große Frage, wie stellen wir den Kader zusammen, um vielleicht nicht komplett austauschen zu müssen, aber trotzdem wettbewerbsfähig zum sein. Sie haben es, finde ich, bisher sehr gut gemacht. Mhm. Also Torwartposition ist super besetzt. Ich bin sehr gespannt auf den jungen Torhüter, ja. Ob der sich in der DL2 durchsetzen kann. Und auch vorne, also mit Felix Brassard, sehr gespannt, ja. Wie der in der DL2 agieren wird. Und dann schauen wir mal. Aber ich bin, ja, vorsichtig muss man immer sein, aber bin sehr gespannt und glaube, dass die eine gute Rolle spielen werden.
Man muss ja immer schauen, die ganzen Aufsteiger. Du hast es ja erlebt, wie schwer es dann ist, sich als Aufsteiger zu etablieren. Man, Rosenheim war zwar vorher 6 Jahre in der Oberliga, ist natürlich vom Standort vielleicht kein normaler Aufsteiger gewesen und hatte in der Oberliga schon ziemlich viele Spieler, die die EL2 gespielt haben. Beim Memmingen ist jetzt noch nicht so der Fall gewesen. Letztes Jahr haben wir es mit Bietigheim erlebt. Ist ja auch kein normaler Aufsteiger gewesen. Wie schwer ist es, sich dort zu etablieren?
Also ich glaube, dass es sehr schwer ist, wenn du aus der Oberliga kommst, in der einfach vieles noch anders läuft von den Strukturen. Vom Geld her kommen sie mittlerweile relativ, oder gibt es viele Vereine, die auch gut zahlen können, was man hört. Aber es ist trotzdem ein Riesenunterschied, ob ich in der DL2 spiele oder in der Oberliga aus meiner Sicht. Ich glaube speziell nochmal, deswegen haben wir ja die letzten Jahre eigentlich auch immer einen Südaufsteiger gehabt, glaube ich. Ich glaube, in der Nord ist die Fluktuation nochmal höher, dass so, wenn du da in die DL2 kommen würdest, natürlich dieses Beispiel Hannover, dann hätten wir auch wieder keinen in Anführungszeichen normalen Aufsteiger. Ich glaube dennoch, dass, und man sieht es jetzt auch, die letzten Jahre, dass es schon nicht einfach ist, wenn du aus der Oberliga, selbst wenn du eine überragende Saison gespielt hast, dich in der DL2 komplett zu etablieren. Du brauchst nur ein schlechtes Jahr haben im Endeffekt und ein paar Räder müssen nicht zusammenpassen, Verletzungspech und auf einmal geht es wieder komplett nach hinten los. Mhm. Und natürlich hat der Aufsteiger immer auch ein bisschen die Herausforderung oder die Krux an der ganzen Geschichte ist natürlich, du weißt relativ spät, in welcher Liga du teilnehmen wirst, unter Vorbehalt natürlich, weil es kommt ja immer noch die Lizenzierung auch. Ja, aber
der Oberligameister ist eigentlich immer der, der am letzten ermittelt wird im deutschen Eishockey.
Genau, also ich glaube jetzt bei Memmingen war es der 1. Mai, als das Spiel 6 dann entschieden war. Also das ist dann schon 1. Mai dann zu wissen, okay, jetzt müssen wir für die DL2 planen und wir fangen aber in 3 Monaten, müssen die Spieler auf dem Hof stehen, mehr oder weniger. Ist jetzt nicht die leichteste Aufgabe, da dann auch den Kader so zusammenzustellen, dass man in der DL2 nicht direkt wieder Kanonenfutter ist.
Ja. Zurück zu dir und zu deiner Zeit in Memmingen. Du hast Fußball gespielt?
Genau, ja.
Hochklassig, erfolgreich?
Nee, also jetzt nichts Dramatisches, würde ich sagen. Einfach nur Leidenschaft und jetzt auch nicht ganz unten, aber auch nicht ganz oben. Einfach so, ja, im Schnitt einfach. Aber tatsächlich alle Jugendmannschaften durch, also von den Bambinis bis zur A-Jugend dann und dann auch in den Seniorenbereich irgendwann gewechselt. Dann aber relativ schnell in die Trainerschiene gewechselt.
Das interessiert mich. Also wahrscheinlich als junger Bursch mit 18, 19 Trainer geworden, oder wie?
Genau, richtig. Also tatsächlich aber nicht dieses klassische in einem Verein, sondern ich war in einer Fußballschule von Real Madrid, die in Westeuropa tätig sind.
Kenn ich.
Dort war ich als Trainer und hab dort mit 17, glaube ich, mein erstes Camp mitmachen dürfen und habe das auch über, ich glaube, 4 oder 5 Sommer hinweg begleitet. War auch eine schöne Erfahrung.
Also tragt man einen stolzen Namen spazieren in die Welt und zu den Kids.
Ja, also es ist natürlich speziell bei den Kindern, die zwischen 7 und 14 sind bei den Camps, ist es natürlich schon eine Riesenstrahlkraft, der Name. Ja, man kann über den Verein halten, was man möchte. Das ist immer jedem selbst überlassen. Aber für die Kinder ist es schon ein riesen Ding natürlich. Ja. Und das macht einen dann irgendwie auch schon ein bisschen stolz, wenn man da Teil davon sein darf und das Kindern ein bisschen näher bringen darf, zusammen mit dann noch auch fußballerischen Themen.
Wie siehst du den Fußball jetzt?
Ja, ist schwierig. Ich glaube, das geht gerade vielen so, dass da gerade so ein bisschen ein Wandel stattfindet von diesem klassischen Fußball, wie wir ihn kennen aus den letzten 10, 15 Jahren, wo sich wirklich viele damit identifiziert haben. Da gehen gerade viele von weg. Geht mir ähnlich. Also es ist natürlich, diese Summen, die dort bezahlt werden, zum einen, die stehen natürlich irgendwo in keinem Verhältnis oder man kann es nicht wirklich in Relation setzen. Es wird halt auch immer mehr abgewandelt. Also es kommen immer mehr Neuerungen dazu, immer wieder neue Ideen, die reingeworfen werden. Ob sie sinnvoll sind oder nicht, mag ich und kann ich gar nicht beurteilen. Aber das Produkt Fußball wird einfach immer mehr abgewandelt und ich glaube, das ist das, was viele gerade aktuell so ein bisschen davon abschreckt oder fernhält, wo ich auch mitgehen muss, bin ich ehrlich. Also ist jetzt auch nicht mehr der Fußball, der es mal war und mit dem ich groß geworden bin.
Also ich bin immer strikt dagegen, dass die Leute fangen ja schnell schimpfen und vergleichen an und die Fußballer sollten sich ja Vorbild an die Eishockeyspieler nehmen, mit Schwalbentechnisch und so weiter und was die Eishockeyspieler in den Playoffs als miterleben und durcherleben. Diese Vergleiche mag ich eigentlich nicht, weil jede Sportart hat für sich das Ding. Aber diese Kommerzgeschichten oder so ab der Zeit, wo es Corona und wo es zuerst einmal geheißen hat, hey, wir müssen demütig werden und von dieser Demut ist ja 0,0 eigentlich noch da. Und deswegen muss ich auch sagen, so diese Waagschale mit Sympathien schlagt bei mir auch schon gewaltig in Richtung Eishockey aus. Ganz klar. Marinus, du selbst als Fußball-Jugendtrainer auch, merkst du da auch was bei den Kids oder wie siehst du?
Überhaupt nicht eigentlich. Also die Jungs, die laufen alle immer nur im Real Madrid-Trikot rum.
Aha.
Die laufen im Bayern-Trikot rum.
Vielleicht waren es bei Max Berger im Training.
Ja, das glaube ich jetzt ja nicht, aber. Na, also die Jungs habe jetzt nicht so das Gefühl, dass das bei der Jugend schon so okay mal ist. Ich glaube, die wollen einfach nur Fußball spielen und Fußball anschauen und das erleben.
Ja, so soll es eigentlich sein.
Genau. Ich glaube, wenn die dann mal älter werden und das vielleicht ein bisschen mehr hinterfragen, dann fängt das schon mal an. Aber aktuell, jugendliche Kinder, die wollen einfach nur Fußball spielen. Also denen ist es wurscht, die gehen auf den Bolzplatz um die Ecken.
Ja.
Du musst nicht mal ein Netz im Tor hängen, die schießen einfach drauf los.
Gott sei Dank, das ist das, was Eishockey leider nicht hat, weil die Eisfläche und das Tor, das gibt's halt nicht im Sommer jetzt. Oder um die Ecken. Großes Thema natürlich in Rosenheim, die zweite Eisfläche wäre dringendst notwendig. Ich sprich's immer wieder fast in jedem Podcast, okay, Marinus, du lachst. Du bist dann in Richtung Bayreuth. Du hast da dein Sportmanagement-Studium oder Sportökonom, werden wir da, oder?
Na, ich habe, also studiert habe ich in München.
Ah, okay.
Und also das Studienfach war Business Management, Fußball und Sportbusiness. Bin dann nach Bayreuth aufgrund meines Praktikums, das ich im Rahmen vom Studium machen musste. Das ging ein Semester, also 6 Monate.
Mhm.
Und da war es dann damals so, dass der damalige Geschäftsführer, der Herr Wendel, mich direkt gefragt hatte, im Laufe des Praktikums schon, ob ich mir vorstellen könnte, direkt dort zu bleiben, also gar nicht mehr zurückzugehen nach Hause, nach Memmingen, um dort mal eine Bachelorarbeit fertig zu schreiben, sondern ob ich direkt mit einsteigen wollen würde und dann halt sozusagen nebenzu die Bachelorarbeit schreibe. Und dann habe ich gesagt, natürlich, klar, also sehr gerne. Und so ist es dann entstanden, dass ich in Bayreuth geblieben bin, wo ich dann ja 2 Saisons mitmachen durfte. Dann ja leider die eher schlechtere Nachrichten aufkamen, aber ich noch in Anführungszeichen rechtzeitig den Absprung geschafft habe und dann ja hier in Rosenheim gelandet bin.
Wie früh vor deinem Studium hast du den anwenden können bis jetzt?
Ja.
Also die Praxis schaut wieder ganz anders aus,
gell? Ja, es ist schon, natürlich kommen immer mal wieder, wenn es jetzt in Marketing, technische Themen geht, dann hast du natürlich das irgendwo schon mal im Rahmen vom Studium gehört alles. Aber wenn es jetzt um meine alltägliche Arbeit geht, die ich jetzt die letzten 5 Jahre machen durfte, war jetzt nicht wirklich viel Thema im Studium davon, um ehrlich zu sein.
Es war ein bisschen Learning by Doing, oder?
Ja, also natürlich speziell am Anfang, du kommst als Student da im Praktikum rein, wirst natürlich angelernt. Also ich hatte einen Kollegen, der sich um mich gekümmert hat in Bayreuth. Viel größer war die Geschäftsstelle aber auch gar nicht. Also die hatten den Geschäftsführer und den einen Mitarbeiter. Der hat einem natürlich dann alles gezeigt. Also gerade das ganze Thema Ticketing war natürlich komplettes Neuland. Da erstmal reinzufinden und dann aber alle diese ganzen Themas wie Ligabetrieb, auf was man da alles achten muss, dann natürlich auch immer mehr solche Themen wie Spielerlizenzierung mitgenommen. Die Themen rund um die Spieler, das kriegt man, glaube ich, mit dem Zwischenmenschlichen einfach ganz gut hin, da muss man jetzt nicht wirklich angelernt werden, aber ja, war schon eigentlich so ein Sprung ins kalte Wasser. Zudem dann eigentlich relativ schnell ich alleine in Bayreuth dastand und alleine die ganzen Themen mit dem Geschäftsführer zusammen managen musste. Was aber, glaube ich, im Nachhinein für mich das Beste überhaupt war, weil ich dadurch in allen Bereichen irgendwie mit involviert war und so einfach am meisten mitgenommen habe, für mich persönlich.
Ich glaube, dass das dann zum Schluss schwierige Zeit mit schwierigen Gesprächen aber.
Ja, klar, zum Schluss war es dann schon auch viel Unangenehmes dabei. Man hat es natürlich irgendwo absehen können von den Sachen, die man einfach mitbekommen hat, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen. Aber es war abzusehen, dass irgendwas passieren wird. Und ich meine, natürlich war das dann auch ein Grund, warum ich gesagt habe, okay, jetzt schaue ich mich mal nach was anderem um. Dass es dann so gekommen ist am Ende des Tages, ist sehr schade, aber wahrscheinlich auch am Ende des Tages für den Standort Bayreuth gut gewesen, weil sie dadurch einfach die Chance hatten, was sie jetzt, glaube ich, leider nicht so ganz genutzt haben, sich wieder neu aufzustellen.
Ganz runter fast, gell?
Aber jetzt fängt das ganze Thema, was eigentlich gut aussah am Anfang, wieder von vorne an, was wirklich sehr schade ist, weil es in meinen Augen ein sehr, sehr guter Standort sein könnte, der wahrscheinlich heutzutage, so wie die DL2 jetzt dasteht, nichts mehr in der DL2, glaube ich, verloren hätte. Aber er könnte ein sehr guter Oberliga-Standort sein. Und das ist sehr schade, dass das da jetzt aktuell so zusammenbricht wieder in sich.
Ich glaube, das Schwierige war, wenn du da fast alleine auf der Geschäftsstelle warst, du warst da der Ansprechpartner für die Spieler und für die Sorgen und Nöte. Und musstest ja vielleicht auch vertrösten oder hey, ich weiß noch nichts Neues und das ist, glaube ich, die schwierige Phase.
Ja, das ist natürlich extrem schwierig, weil du baust natürlich einen Draht zur Mannschaft auch auf, weil am Ende des Tages bist du die Bezugsperson Nummer 1 für die Spieler, die mit jedem Anliegen zu dir kommen. Und dann musst du aber irgendwie diesen Grat finden zwischen, was kann ich ihnen jetzt sagen, ohne zu viel zu verraten und dass sie sich vielleicht Sorgen machen und es sich aufs Sportliche auswirken könnte. Ich meine, wir hatten ja trotzdem noch einen laufenden Spielbetrieb, der zu bewältigen war mit Playdowns, wo es dann eigentlich auch um die Existenzen der einzelnen Spieler mehr oder weniger ging. Ging es natürlich im Rahmen der Insolvenz genauso, aber das wusste ja zu dem Zeitpunkt niemand. Ja. Also ich auch nicht. Das war einfach nur, es hieß halt, okay, das Geld ist knapp, ja, aber es war nie die Rede von einer Insolvenz. Dann stehst du in den Playdowns und dann sollst du den Spielern aber natürlich nicht irgendwie mitgeben, dass da Geldprobleme da sind, weil am Ende des Tages tust du alles dafür, die Klasse zu halten, was wir dann ja auch Gott sei Dank geschafft haben. Aber ja, den Grad da zu finden, ist schon relativ schwierig, dass die Spieler dir weiterhin vertrauen und am Ende des Tages war ich eigentlich immer offen und ehrlich zu den Spielern und das ist das, was ich jedem empfehlen kann, einfach immer ehrlich zu sein und nichts zu verheimlichen, weil am Ende des Tages kommt es eh irgendwann raus.
Ja.
Und so fährt man, glaube ich, dann immer am besten.
Der Weg hat dich dann nach Rosenheim verschlagen, zu einer Mannschaft, die frisch aufgestiegen ist, zu einem Verein, der euphorisiert war, der natürlich auch Stadionumbau und so weiter alles im Blick gehabt hat. Wie hast du Rosenheim da so in deiner ersten Zeit erlebt?
Ja, es war relativ interessant, auch die Gespräche, damals mit dem Daniel Bucheli noch, dem damaligen Geschäftsführer, dem ich sehr dankbar sein muss, dass er mir dann auch die Chance gegeben hatte, die Stelle hier in Rosenheim antreten zu dürfen. Die Gespräche waren sehr gut. Es stand ja zu dem Zeitpunkt schon klar, dass der sportliche Aufstieg geschafft ist, als wir die Gespräche hatten. Und es war sehr vielversprechend, wie du angesprochen hast, mit dem Aufstieg natürlich zum einen sportlich, aber auch die Rahmenbedingungen drumherum, was sich alles anpassen soll, das Stadion. Da haben wir ja die Flexbande dann, wurde neu installiert, mit den LED-Paneelen, dann auch der Videowürfel im Jahr drauf. Also das war natürlich alles schon absehbar zu diesem Zeitpunkt oder der Wunsch. Somit war klar, okay, da wird sich viel bewegen hier die nächsten Jahre und wird viel passieren und wird ja auch immer noch die nächsten Jahre viel passieren. Und deswegen war das eine sehr spannende und interessante Aufgabe. Und die Gespräche waren super zu dem Zeitpunkt und dann hat man relativ schnell, ist man sich einig geworden und dann, ja, ging es direkt los zum 1.7. damals. Und dann haben wir alles vorbereitet für die DL2 und haben die erste Saison in meinen Augen relativ oder sehr erfolgreich dann auch mit dem Klassenerhalt am Ende feiern können.
Der Stadionumbau in Rosenheim, war ja schon in vollem Gange, bis du gekommen bist. Es ist ja dann, wird's das nächste Projekt mit den Logen und so weiter. Du kennst ja diese Standorte, sind ja nicht viele Veränderungen in der Liga gewesen. Du kennst diese Standorte seit 5 Jahren. Wie haben sich die Standorte verändert? Wir haben vorher über die Mannschaften geredet, die immer stärker werden. Wie haben sich die Standorte verändert und wie passt Rosenheim da rein? Ist Rosenheim dann on top mit dem, was kommen wird, oder geht's da schon um besser?
Ja, also ich glaube, dass Rosenheim wirklich einen guten Job macht, was das angeht. Also es ist ja, man sieht's ja auch grundsätzlich, dass die Mannschaften, die sportlichen Erfolg haben, auch in der Organisation und in der Infrastruktur ihre Arbeit ordentlich erledigen. Und da ist Rosenheim, glaube ich, ganz weit vorne. Also von dem, was sie aktuell schon verändert haben, aber auch noch verändern werden, machen sie eine super Aufgabe und bereiten natürlich auch alles vor, dass es dann irgendwann wieder in die höchste Klasse gehen kann, Richtung DEL, wo sie in meinen Augen auch hingehören. Und es ist wirklich schön zu sehen, was hier alles über die letzten Jahre passiert ist. Und auch wenn man sieht, was noch kommen soll und wie das dann aussehen soll, das ist schon, also das wird schon sehr, sehr cool werden. Und im Vergleich zu den anderen Standorten, glaube ich, dass wenn man jetzt die DL2 anschaut, wenn dann der Kopfbau, der Anbau im Rosenheim fertig ist, wüsste ich jetzt nichts, was in der Art vergleichbar wäre. Also natürlich hast du Standorte, die schon ihre Logen und ihre großen VIP-Räumlichkeiten haben, wie jetzt Kassel oder Krefeld, die ja aufgestiegen sind, oder auch Düsseldorf. Aber in der Art und Weise, wie es Rosenheim vorhat zu bauen und auch mit der Moderne und dann aber auch gepaart mit diesem alten Stadion, das ist, glaube ich, einzigartig. Also das wird kein anderer Standort so in der Form haben werden, wenn das dann wirklich fertiggestellt ist alles. Also das wird schon sehr, sehr cool werden für alle Beteiligten.
Jetzt warst du ja Geschäftsstellenleiter in den 3 Jahren, aber sicher auch ein bisschen mehr. Also Max Berger war ja überall. Das hat ja schon was beidhaltzügig gehabt. Bloß, dass da natürlich mehr Personal da war, aber die Aufgaben waren natürlich anders. Du hast dich ums Ticketing gekümmert, du hast aber auch diese ganzen Sachen mit den Lizenzierungen, auch Spielerlizenzierungen gemacht. Du hast die Wohnungsübergaben und so weiter alles gemacht. Wenn neue Spieler da sind, dass da alles passt. Habe ich irgendwas vergessen? Wie umfangreich waren die Aufgaben für dich?
Ja, also im Großen und Ganzen hast du ja alles schon erwischt. Der Hauptkern war wirklich das Thema Ticketing. Dann das, um es groß zu fassen, das Thema Teammanagement. Also Wohnungen, Autos, dass das alles verteilt wird und auch neu angeschafft wird oder alles, was halt einfach da dazugehört. Aber auch Themen wie Spielerlizenzierung, damit eben die Spieler halt einfach eine Spielberechtigung haben, weil man kann sie nicht einfach aufs Eis schicken und sagen, so, jetzt spiel mal. Da muss schon auch ein bisschen was davor erledigt werden. Das waren so die Hauptthemen und natürlich grundsätzlich Ansprechpartner vor Ort, wenn irgendwelche Themen aufkommen für Fans, sei es im Thema Ticketing oder was Allgemeines zu den Geschäftsstellenzeiten oder dann auch über das E-Mail-Postfach. Also das lief alles bei mir raus, also der allgemeine Ansprechpartner sozusagen auch einfach noch.
Ich denke mal, dass du natürlich auch mit beteiligt warst in der Planung, wenn es um Auswärtsfahrten gegangen ist, wo man vielleicht im Vorfeld noch Eis bekommt, wo man übernachtet, wenn die Playoffs anstehen oder weite Reise, wie es denn mit dem Essen nach dem Spiel ist. Das sind ja alles so kleine Sachen, die der Fan nicht sieht, aber die für die Mannschaft total wichtig und dringend notwendig ist. Wie aufwendig ist das und welche Erlebnisse hast denn du da gehabt? Weil ich glaube, wenn man irgendwo auswärtig ist und dann von der Pizzeria sich irgendwas holt oder ich meine, der eine hat wieder Nahrungsunverträglichkeit, der braucht das wieder. Das gibt ja so viele unterschiedliche Sachen, auf das man aufpassen muss und wahrscheinlich sehr viele kuriose Dinge, die auch passieren kann.
Ja, also.
Das wollen wir schon ein bisschen was aus dem Nähkästchen hören.
Ja, also das war natürlich auch ein Teil der Aufgaben. Da ist natürlich immer enge Absprache dann mit dem sportlichen Bereich, wenn solche Themen anstehen, also hauptsächlich mit dem Jari dann als Trainer. Aber ja, da passieren schon immer mal wieder relativ witzige Dinge. Wir versuchen natürlich, dass alles sauber und ordentlich abläuft. Und das ist dann am Ende des Tages alles eine Frage der Organisation. Also man kriegt es schon immer ganz gut hin. Aber ja, du hast immer mal wieder lustige Situationen, wie wir hatten eher Angst, dass es nicht als lustig empfunden wird, vor allem vom Jari. Aber es war dann eigentlich ganz lustig. Und zwar waren wir einmal unterwegs auswärts. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo es war. Aber dann hat der Busfahrer seinen Schlüssel verloren. Und dann sind die Jungs nicht mehr im Bus gekommen. Und dann
habt ihr in der Kälte stehen müssen oder habt ihr
wenigstens nur in der Halle? Es war zum Glück relativ angenehm von den Temperaturen her. Wir haben dann schnell umgesattelt haben schnell Großraumtaxis irgendwie organisieren können, dass die Jungs, da ging es glaube ich ums Mittagessen, vom Mittagessen zum Hotel, dass die Jungs dann zumindest zum Essen gekommen sind, weil das auswärts war. Und dann wurde der Ersatzschlüssel mit einem Privat-PKW hochgefahren, dass dann auch wieder der Bus rechtzeitig zum Spiel eingesetzt werden kann. Und das hat dann alles Gott sei Dank hingehauen. Ja. Aber ja, sollte natürlich nicht zu oft vorkommen, aber war ganz witzig in dem Moment.
Jetzt frage ich gleich mal, ich meine, du hast jetzt nur einen Trainer erlebt mit Jari in Rosenheim. Ich frage es mit einem Augenzwinkern, wie anstrengend ist er denn?
Eigentlich ist er relativ entspannt. Man denkt immer, dass er schon eher viel erwartet oder fordert. Tut er auch, ja, weil
er ist Profi.
Er ist Profi und er möchte, dass für die Mannschaft die besten Rahmenbedingungen herrschen und so soll es auch sein. Aber er gibt einem trotzdem also komplett freie Hand und sagt jetzt nicht, gibt nicht alles vor. Natürlich spricht man es mit ihm einfach ab, damit es passt, damit er auch involviert ist und im Boot ist. Aber also es ist ein angenehmes Arbeiten.
Nimm uns mal mit, wenn es um eine Spielerlizenzierung geht. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied, ob ein Spieler aus dem Ausland kommt, ob es ein Kontingentspieler ist oder ein deutscher Spieler oder der schon in der Liga gespielt hat. Und es ist, glaube ich, auch ein großer Unterschied, ob es denn kurz vor Transferschluss ist, ob es brisant ist oder vielleicht einmal so an einem Montag und die Spielberechtigung erst am Freitag gebraucht wird. Da glaube ich, gibt es ja wahrscheinlich ein paar ganz besondere Momente für dich.
Ja, also es ist grundsätzlich ist es so, dass, wie du schon gesagt hast, Freitag ist Lizenzschluss um 12 Uhr. Das gilt aber für das gesamte Wochenende, also auch für die Sonntagsspiele. Und Du hast natürlich immer mal wieder Momente, wo es dann vielleicht erst Freitag früh klar ist, dass der Spieler final unterschrieben hat. Natürlich weißt du schon ungefähr mal ein paar Tage davor, du weißt ja, okay, die sportliche Leitung ist im Austausch mit dem Spieler, da könnte was passieren. Dann kannst du einfach pro forma schon mal alle nötigen Unterlagen vorbereiten. Sollte es dann nicht klappen, dann ist es halt so, aber in der Regel klappt es ja dann doch oder man kann es ja abschätzen, ob es was wird. Aber dann ist es trotzdem immer spannend, wenn zum Beispiel Freitag um 8 Uhr heißt, die Unterschrift ist jetzt da und der Spieler ist da in einer Stunde oder zwei Stunden, dann musst du die Unterlagen vorbereiten und da reden wir über insgesamt 7 Vertragspapiere, die dann am Ende des Tages auch vorgelegt werden müssen oder hochgeladen werden müssen in die Plattform. Und dann musst du den Spieler das alles unterschreiben lassen und dann eben vor 12 Uhr hochladen, damit das anerkannt werden kann. Und da sind die Liga-Verantwortlichen natürlich auch sehr genau. Ja. Logischerweise, weil du kannst da natürlich niemandem Spielraum geben. Da gibt's die Richtlinien und da muss sich halt jeder dran halten. Zusätzlich hast du dann natürlich, wenn wir jetzt dann über einen Ausländer reden, die Thematik, du musst natürlich auch den Transfer beantragen. Da ist dann immer natürlich auch der andere Verband, also von dem Verband, von dem er kommt, mit involviert.
Brauchst eine internationale Transferkarte, glaube ich.
Genau, eine internationale Transferkarte, die muss beantragt werden beim Verband. Das übernimmt dann in unserem Fall der DEB. Die beantragen diesen Wechsel bei dem jeweiligen Verband, von dem er kommt. Und je nach Verband kann das natürlich sich auch mal ziehen. Mhm. Es gibt natürlich die typischen Verbände, die relativ schnell sind. Aber wenn du jetzt mal was Außergewöhnliches hast, was ja auch durchaus mal vorkommen kann, dann bist du dir natürlich nie richtig sicher, okay, kriege ich die Transferkarte auch bis 12 Uhr genehmigt oder nicht?
Liegt es an dem Verband, dessen Nationalität der Spieler hat oder in der Liga, wo er gespielt hat?
Nee, das geht immer um die Liga, in der er gespielt hat.
Also wenn jetzt zum Beispiel ein Torwart schnell kommen muss, der in Kasachstan gespielt hat?
Ganz genau.
Ja. dann wird es schwierig.
Dann hat man natürlich seine Bedenken, ob das alles so funktioniert, aber man kriegt es dann immer auf dem kurzen Dienstweg eigentlich hin. Dann fragt man einmal beim DEB kurz nach, ob es schon irgendwie was gibt oder eine Tendenz gibt. Und man muss wirklich sagen, dass die Verantwortlichen, die das dann auch übernehmen in Form von der Frau Frauenrieder beim DEB, die macht wirklich eine sehr gute Arbeit und ist da sehr dahinter, dass das auch alles so abläuft, dass der Spieler seine Berechtigung rechtzeitig erhält. Und ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, habe ich es bisher auch bei jedem Spieler rechtzeitig geschafft. Und
im Fußball gibt es ja die kuriosesten Transfergeschichten vom Fax, das 5 Minuten vor Transferende nicht mehr funktioniert hat und so weiter. Bei dir ist noch nichts passiert.
Nee, also soweit ich mich zurückerinnern kann, glaube ich, hat bisher alles reibungslos funktioniert. Also zumindest so reibungslos, dass er um 12 Uhr oder am Abend des Spiels auf dem Spielberichtspunkt stand.
Du hast ja gesagt, schon zu einer Bayreuth-Zeit, dass man ja mit den Spielern im Teammanagement natürlich auch besondere Beziehungen aufbaut. Jetzt ist ja die Fluktuation im Eishockey relativ groß. Du musst professionell bleiben, aber denkst du nicht auch, der ein oder andere, Mensch, das ist jetzt schade, dass der geht? Oder man hat ja zu einem einen besseren Draht, zum anderen weniger. Ich meine, das ist ja in der Natur der Sache.
Ja, also klar. Wie du sagst, man muss natürlich professionell bleiben. Ich werde auch nie irgendwas sportlich beurteilen, aber das steht mir nicht zu und das will ich auch gar nicht. Mhm. Aber man kennt natürlich die Spieler in- und auswendig am Ende des Tages, weil man arbeitet jeden Tag mit denen zusammen für mindestens 8 Monate. Man weiß einfach irgendwann, wie der andere tickt und baut natürlich zu dem einen oder anderen auch eine engere Verbindung auf. Natürlich nicht zu allen, geht ja auch gar nicht, ist ja auch ganz normal, aber mit dem einen oder anderen versteht man sich halt dann doch mal besser und dann, wenn man dann mitbekommt, dass es vielleicht nach dem Jahr dann auseinandergeht, dann ist man natürlich auch immer mal wieder traurig oder wünscht sich, dass es anders wäre. Aber so ist halt der Job. Das bringt er mit sich. Das muss man halt wissen davor, was man da eingeht. Und man kann ja auch unabhängig davon, ob man jetzt in derselben Mannschaft tätig ist oder nicht, immer noch in Kontakt bleiben. Also für mich war es jetzt so, das wissen die meisten ja eh, mit Düsseldorf, jetzt wird es die dritte Station, mit der ich mit dem Wille zusammenarbeiten darf. Und Ey, wir waren ja...
Die gibt's nur im Doppelpack.
Wir waren ja auch trotzdem zwischendrin mal getrennt, in Anführungszeichen, als er in Weißwasser war. Und da waren wir ja genauso in Kontakt. Also nur weil der Spieler jetzt dann nicht mehr Teil deines Teams ist, muss es ja nicht zwangsläufig heißen, dass der Kontakt abbricht. Also,
dein Telefonbuch wird immens groß.
Ja, es sammeln sich über die Jahre natürlich die ein oder anderen Telefonnummern an, ja.
Ja, es ist natürlich, man kennt die Spieler durch und durch, man weiß, wie die wohnen, wie die leben, man kennt die Familien. Das ist schon eine besondere Geschichte. Und der eine oder andere traurige Hintergrund steckt dann natürlich auch dahinter. Der eine oder andere freudige.
Ja.
Wie die Spieler leben, das ist noch das Nächste. Es geht um Wohnungen, die die Starbulls bereitstellen müssen, wenn neue Spieler kommen oder wenn die Spieler jetzt nach der Sommerpause wieder kommen. Da erlebt man mit Sicherheit auch einiges. Was war so das Kurioseste?
Das Kurioseste bezüglich einer Wohnung. Ich muss sagen, sowohl in Bayreuth als auch in Rosenheim hatte ich das Glück, dass alle Spieler eigentlich durchweg vernünftig waren. Sei es wohnungstechnisch oder autotechnisch wirklich sich komplett im Rahmen gehalten haben. Also diese Geschichten, die man von manch anderen Standorten kennt, wie die Wohnung in die Wohnung rein und dann waren die Fenster zugeklebt und der Spieler hat jemanden gerufen, weil das Wasser anscheinend nicht abläuft und dann war aber nur der Stöpsel im Abfluss. Das ist mir tatsächlich alles erspart geblieben, muss ich sagen. Also ich hatte komplett handsame Spieler die 5 Jahre über und keine also große...
War nicht der Anruf, dass Klopapier aus ist oder dass der Kühlschrank leer ist, oder?
Nee, also bei mir hat es sich komplett im Rahmen gehalten.
Okay, sehr schön. Gibt es so ein besonderes Thema, Eishockeyspieler und Hunde?
Ja.
Ist ja wohnungstechnisch nicht so einfach.
Dann. Ja, also die Herausforderung ist natürlich, es kommt immer auf die Anzahl der Spieler an, die einen Hund haben am Ende.
Gefühlt hat ja fast jeder einen Hund.
Mittlerweile, also es werden von Jahr zu Jahr mehr gefühlt. Also ich weiß nicht, ob Eishockeyspieler mittlerweile einen Rabatt auf Hunde kriegen, aber...
10% auf Tiernahrung.
Ja. Nee, es ist schon natürlich ein Thema, wenn es dann um die Wohnungsverteilung geht, weil du hast dein Portfolio, was du ja auch grundsätzlich einfach so beibehalten möchtest. Also du bist ja jetzt nicht jedes Jahr deine Wohnungen austauschen müssen.
Ja.
Und dann geht's natürlich darum, okay, wie viele Wohnungen habe ich, die mit Hund bewohnt werden dürfen und wie viele Spieler habe ich, die mit einem Hund kommen. Und man kriegt es am Ende zum Glück immer irgendwie hin, aber so zwischendrin mal im Juni, wenn man dann die Planungen anfängt oder im Mai, dann macht man sich schon so seine Gedanken, oh, wie soll man da hinkommen bei der Anzahl der Hunde und dann musst du mit dem Vermieter wieder natürlich sprechen, ob grundsätzlich eine Möglichkeit besteht, dass man da mit Hund reingehen könnte, aber man muss auch wirklich sagen, dass die meisten die einen Hund haben, da wirklich drauf achten, dass da alles passt. Also es war jetzt auch wieder hier nicht der Fall, dass mal jemand mit einem Hund kam und der hat das Sofa zerlegt oder hat die Wohnung komplett verwüstet. Also es sind schon immer sehr gut erzogene Hunde, die wir jetzt in der Zeit hier in Rosenheim hatten. Und von daher hatten wir eigentlich auch dann keine großen Probleme, wenn wir mit den Vermietern gesprochen haben, dass jetzt die Möglichkeit bestünde, da einen Hund mit in die Wohnung zu nehmen. Mhm. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Also es ist natürlich auch genauso ein Thema für die Flüge.
Ja.
Du musst ja, wenn das jetzt natürlich ein Spieler ist, der aus Kanada zum Beispiel kommt, dann musst du natürlich auch den entsprechenden Flug mit dem Hund buchen. Und das ist manchmal ein bisschen eine Herausforderung. Aber bisher haben wir es immer hinbekommen.
Ist es ein großes Thema, wenn Spieler erstmals in Europa sind? Die aus Kanada oder Nordamerika rüberkommen?
Also für die Spieler glaube ich meistens gar nicht so, weil sie einfach durch ihren Job, den sie hier ausüben dürfen, mit dem Eishockey relativ gut abgelenkt sind, sage ich mal. Für die macht es, glaube ich, keinen großen Unterschied, ob sie jetzt daheim spielen oder jetzt bei uns in Deutschland, speziell bei den Kanadiern würde ich sagen, dadurch, dass die größtenteils sehr europäisch angehaucht sind, ist jetzt für sie keinen großen Unterschied macht oder sie sich sehr gut zurechtfinden in Europa oder jetzt speziell in Deutschland bei uns. Wo es dann eher ein Thema wird, ist bei den Spielerfrauen. wenn die das erste Mal wirklich nach Deutschland oder Europa kommen. Ich kann es auch verstehen, weil sie haben keinen richtigen Anschluss. Natürlich hast du die anderen Spielerfrauen, aber je nachdem.
Die haben zunächst einmal keinen Job wahrscheinlich, oder?
Genau.
Wo sie untertags irgendwie ein bisschen beschäftigt sind.
Die sind erstmal komplett auf sich alleine gestellt. Dann ist vormittags der Gatte oder Lebensgefährte halt einfach nicht da, ist im Training. Dann speziell am Anfang, wenn sie ankommen im August oder September in der Vorbereitung, sind natürlich auch relativ viele Team-Events rund um die Mannschaft, wo der Spieler dann auch noch zusätzlich ab und zu mal weg ist. Natürlich gibt es das ein oder andere Event, wo die Spielerfrauen dann auch dabei sind, aber das sind eher die wenigeren. Und dann fällt es einem natürlich schon irgendwann schwer. Du hast niemanden, den du kennst wirklich. Und deswegen muss man dann schon auch immer sagen, ist das eine große Aufgabe, die die Spielerfrauen da teilweise, glaube ich, auf sich nehmen. Und das muss man wirklich auch anerkennen. Und aber da sind die Spieler auch wirklich sehr dankbar und wissen das zu schätzen, wenn das der Fall ist. Oder dass die jetzt diese Reise mitgehen. Weil am Ende wollen wir natürlich auch, dass es den Frauen gut geht und dem Spieler natürlich. Und wenn's der Frau gefällt, dann hat's der Spieler meistens ein bisschen leichter.
Happy wife, happy life.
Genau, richtig. Und deswegen schauen wir natürlich, dass dann auch alles passt. Also das sind ja auch so Themen wie Aufenthaltstitel, den brauchst du für die Frau natürlich genauso, weil sonst müsste sie ja nach den 90 Tagen wieder ausreisen. Also da unterstützen wir schon in allen Belangen, dass das am Ende alles so funktioniert, wie sie sich's vorstellen.
Wie ist das mit Kindergarten, Schulplätzen? Ich meine, viele Spiele kämen ja schon mit Kindern. Ich kann mich erinnern, bei 12 Oleksuk war es so. Der hat ja einen Sohn gehabt, der schon im Grundschulalter war. Das läuft wahrscheinlich ja dann alles über euch. Oder habt ihr da Beziehungen zu Grundschulen, zu Kindergärten? Oder ist es dann eher schwierig, da Plätze zu finden?
Musst du dann eine internationale Schule auffinden?
Also internationale Schule hatten wir jetzt bisher noch nicht. Wir unterstützen aber sowohl bei Kindergarten als auch bei Schulsuche, soweit wir können. Direkte Kontakte haben wir jetzt nicht wirklich in dem Bereich. Ich meine, bei der Schule ist es ein bisschen einfacher. Schule hatte ich jetzt aber persönlich noch nicht. Der Oleksuk war ja vor meiner Zeit da. Ich hatte jetzt nur Kindergartenthemen. Aber da haben wir es jetzt eigentlich auch immer so gemacht, dass wir die Anmeldung für den Spieler übernommen haben und dann ausschließlich der Vorstellungstermin dann wirklich vom Spieler selbst abgehandelt wurde. Also wir haben wirklich, da schauen wir, dass das alles passt, damit das am Ende auch funktioniert, weil das Kind muss in den Kindergarten gehen und wenn dann gerade ein Spieler kommt, der vielleicht noch nicht in Deutschland war, dann durch die behördlichen Themen, die wir einfach hier in Deutschland haben, ist es da manchmal ein bisschen schwieriger für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Und dann unterstützen wir da natürlich sehr gerne. Und haben wir jetzt auch wieder für einen Thomas Rubisch. Da sind sie, glaube ich, immer sehr dankbar, die Spieler auch, dass ihnen das dann abgenommen wird, weil es einfach ein riesen behördliches Thema und Aufwand dahinter steckt.
Definitiv. 3 Jahre Star Wars. Wie blickst du darauf zurück?
Sehr dankbar für die Möglichkeit, die mir gegeben wurde und für alles, was ich erleben durfte. Viele, viele nette Menschen kennengelernt, auch Freunde gewonnen dadurch und durchweg positiv, also wirklich sehr, sehr angenehme 3 Jahre und werde es auch sehr vermissen und ist mir nicht leicht gefallen, diesen Schritt am Ende zu gehen, aber ja, bin jetzt auch trotzdem gespannt auf das, was kommt.
Was war die größte Herausforderung in diesen 3 Jahren?
Die größte Herausforderung war, glaube ich, das erste Jahr, nachdem der damalige Geschäftsführer, der Daniel Bucheli, nicht mehr als Geschäftsführer tätig war, haben wir ja eigentlich zu viert die Geschäftsstelle alleine betrieben. Natürlich immer in Rücksprache und auch Rückendeckung vom Vorstand, aber an sich den Spielbetrieb und den Tagesbetrieb haben wir in der Geschäftsstelle übernommen und das war, glaube ich, so die größte Herausforderung. Aber ich glaube, dass wir das sehr gut gemacht haben damals und auch jedem Einzelnen von uns in der Arbeit, die er jetzt auch macht, geholfen hat.
Was war das schönste Erlebnis?
Das schönste Erlebnis war der Klassenerhalt im ersten Jahr. Nachdem wir dieses Jahr hatten, wo wir alles wirklich mehr oder weniger dann auf uns gestellt waren und alleine gemacht haben, Und dann die Saison so abzuschließen, mit dem relativ leichten Klassenerhalt in Anführungszeichen, war schon sehr, sehr emotional, aber auch sehr schön.
Was wartet jetzt in Düsseldorf auf dich, außer wir Lehrwellen?
Ja, also ich werde dort rein die Position des Teammanagers übernehmen, also raus aus der Geschäftsstelle, sprich rund um die Mannschaft, freue mich auf die Auswärtsfahrten nach Rosenheim, aber ja, auch auf die Heimspiele im PSD-Bank-Dome, ist dann, glaube ich, doch nochmal was anderes, wenn du in so einer Arena deine Heimspiele bestreiten darfst. Ich freue mich einfach auf alles, was kommt.
Wunderbar. Dann sagen wir recht herzlichen Dank, dass du nochmal unser Gast warst bei Hart gecheckt, dem Podcast der OVB Sportredaktion rund um die Star Wars Rosenheim, die 106. Ausgabe mit Maximilian Berger. Sehr schön war's. Vielen Dank. Und von unserer Seite natürlich auch vielen Dank, dass du nicht nur das Ganze mit der Mannschaft und mit den Fans und den Tickets geregelt hast, sondern dass du auch für uns der Ansprechpartner warst, wenn es um die Presseakkreditierung gegangen ist. Das war immer sehr unkompliziert. Und auch dafür vielen Dank. Du kannst ja nichts dafür, dass die Presseplätze nicht in der Mitte sind. Das muss ich auch noch loswerden. Nein, herzlichen Dank dafür, dass du immer unser Ansprechpartner warst. Und danke, dass du heute nochmal da warst.
Ich sag danke für die tolle Zusammenarbeit der letzten Jahre und für die Einladung.
Und dir eine gute Zeit in Düsseldorf mit 48 Siegen. Vier nicht in der Hauptrunde.
Würde ich nehmen.
Wir sehen uns spätestens, wenn Düsseldorf in Rosenheim spielt. Max, vielen Dank. Schöne Zeit und schöne Sommerpause erstmal. Aber die ist ja nur kurz. Ab 1.7. geht's für dich wieder los. Und für euch, liebe Fans, gibt's dann natürlich in 14 Tagen wieder die nächste Folge von Hart gecheckt. Vielleicht hörst du ja aus Düsseldorf dann auch zu. Dankeschön und Servus.
Ich sag danke.
Hart gecheckt wurde präsentiert von den Prechtelmärkten Bad Aibling, Brandenburg, Raubling, Bad Fallenbach und dem neuen Prechtelmarkt in Oberaudorf. Entdecke tolle Eröffnungsangebote, denn alle Prechtelmärkte feiern mit. Bis zum nächsten Einkauf und zum nächsten Podcast.